Ich bin momentan in Griechenland und habe häufige Besuche von einer Katze. Am Anfang habe ich sie gar nicht bemerkt, sondern habe einfach gemerkt, am Morgen beim Aufstehen, dass jemand im Blumenbeet war. Ich habe dann gedacht, ja, vielleicht ein Dachs, ein Marder, was weiß ich. Aber irgendwann hat sie sich zu erkennen gegeben, ist rumgeschlichen, ist immer näher gekommen. Und jetzt sind wir also so weit, dass sie in die Wohnung reinkommt. Und wenn ich mich extra Türen zumache, dass sie eben nicht reinkommt und Siesta halte, dann springt sie also tatsächlich durchs Fenster. Auf einmal kommt sie hinter den Vorhängen hervor und ich verschrecke einmal unglaublich. Also das ist meine Freundschaft zu dieser Katze. Und jetzt, heute Morgen, hat sie einfach auf meine Notizen gekotzt. Kommt auf den Tisch erstens, No-Go, und nachher das. Vielleicht ist es eine Art literarischer Kommentar oder ein Urteil. Ich hoffe es nicht. Auf jeden Fall kommt sie mir so ein bisschen vor wie die Katze vom Rabbiner. Das ist für die, die es nicht kennen, das ist eine Comicreihe vom Johannes Fahr. Dort frisst ein Kater, frisst eines Tages ein Papagei und erlangt durch das die Fähigkeit zu reden. Und dann will der Rabbiner, dass die Katze Tora studiert, damit sie eine gute jüdische Katze wird. Und dann nimmt dann das seinen Gang. Aber kommen wir zum eigentlichen Inhalt von dem Podcast. Ich möchte heute einen Text vorlesen. Der ist für den Seismograph entstanden. Das ist eine Zeitung vom Zürcher Obergericht. Es ist ein Raum für Reflexionen jenseits von rein dogmatischen Argumentationen. Und ich hatte die grosse Ehre gehabt, dort etwas dürfen zu schreiben. Es ist ein Text geworden über das, was oft übersehen wird, nämlich das Warten, das stille, gespannte, zermürbende Warten zwischen Plädoyer und Urteil. Und ich lese das jetzt nicht als Anwalt, sondern als jemand, der weiss, wie sich die Minuten endlos dehnen können, in denen, wo es um alles geht. Auf dem Weg ans Obergericht, das Warten auf das Urteil. Die Plädoyers sind gehalten, das Schlusswort gesprochen. Die Weibelin geleitet einem hinaus, die Türe schließt sich leise. Drinnen beginnt die Beratung, draußen das große Warten. Die Zeit steht still. Diese plötzliche Stille, sie lässt die große Angst und eine leise Hoffnung kreisen. Das Schicksal in fremden Händen drückt auf die Brust, lähmt die Gedanken. Die Spannung beim Klienten ist greifbar. Die Verteidigung wartet, die Staatsanwaltschaft wartet, die Öffentlichkeit wartet. Für die beschuldigte Person ist es kein Warten wie das der anderen. Es ist das Warten auf ein Urteil, das die eigene Existenz neu definiert. Ich gehe mit der beschuldigten Person spazieren, versuche, Normalität zu inszenieren. Ich habe sie auch schon ins Kunsthaus geschleift, das erste Mal vor Obergericht, das erste Mal im Kunsthaus. Manchmal geht es schnell, doch oft vergeht Stunde um Stunde. Zur angesetzten Zeit sitzen wir wieder vor dem großen Gerichtssaal, doch die Türe bleibt geschlossen. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Die vergehenden Minuten dehnen sich zu gefühlten Stunden, eingefroren in einem Moment der absoluten Ohnmacht. Ist es ein gutes Zeichen, ein schlechtes? Wie im alten Rom wird jedes Rascheln auf verborgene Botschaften hingedeutet. Ich äußere eine Vermutung. Der Drucker hat wahrscheinlich einen Papierstau. Die Tür öffnet sich. Das Betreten des großen Gerichtssaals. Der Gesichtsausdruck des Präsidenten, der Referentin und dann die Worte, die das Urteil verkünden. Über Schuld oder Unschuld, über Freiheit oder Gefangenschaft, über Aufenthaltsrecht oder Landesverweis. Der Gerichtspräsident nimmt sich Zeit, das Urteil in aller Ausführlichkeit darzulegen. Eine Kette von Argumenten, untermauert von unerschütterlicher juristischer Logik, in sich schlüssig aus Sicht des Gerichts. Als die Urteilsbegründung endet, sieht die beschuldigte Person den Gerichtspräsidenten an und sagt leise «Danke». Für dieses Urteil müssen Sie sich aber nicht bedanken. Die beschuldigte Person schaut mich an. «Entschuldigen Sie, Herr Bonin, aber ich habe kein Wort verstanden.» Ein kurzer Moment der Stille. Niemand vom Spruchkörper sagt etwas. Vielleicht denken Sie darüber nach. Vielleicht ist es Ihnen unangenehm. Vielleicht sehen Sie es als unvermeidlich. Es braucht Minuten, Stunden, manchmal Tage, bis die Realität des gesprochenen Urteils zur beschuldigten Person wirklich durchdringt. Wer freigesprochen wurde, traut der Situation oft nicht. Ist der jahrelange Albtraum wirklich vorbei? Und wer verurteilt wurde, hängt in einer seltsamen, entrückten Wirklichkeit. Zwischen Schock, Resignation und der ersten vagen Vorstellung, was dieses Urteil für das eigene Leben bedeutet. Eine Gerichtsverhandlung ist eine Inszenierung. Jeder hat seine Rolle. Die Richterinnen, der Staatsanwalt, die Verteidigerin und die Person, um die es geht. Studien belegen, dass Faktoren wie Sympathie, Attraktivität oder Sprachgewandtheit beeinflussen, wie jemand wahrgenommen wird. Das macht deutlich, wie relativ unser Blick auf Menschen und Situationen sein kann. Die gleichen Worte im gleichen Gerichtssaal von einer anderen beschuldigten Person gesprochen, können völlig anders wirken. Oder vor drei anderen Richtern. Auch die Zusammensetzung des Spruchkörpers, die Vorarbeiten der Referentin, die Dynamik in der Urteilsberatung. All das verändert die Perspektive auf den Fall. Denn auch Richter sind Menschen, mit Intuitionen, unbewussten Assoziationen, eigenen Erfahrungen, einem individuellen Menschenbild und persönlichen Befindlichkeiten. Und so lesen Sie auch die Akten mit den Brillen Ihrer eigenen Prägung. Verzerrungen lassen sich nie ganz vermeiden. Ist sich die Justiz dieser bewusst? Falls ja, warum bringt das Gericht dann nicht mehr Leben in den Gerichtssaal? Denn dann wäre es umso wichtiger, durch eine möglichst umfassende eigene Wahrnehmung ein vollständiges Bild zu gewinnen. Ein Gutachten mag auf den ersten Blick schlüssig wirken, doch erst in der Befragung zeigt sich, wie sicher die Gutachterin in ihrer Analyse ist. Ebenso kann die persönliche Einvernahme eines Zeugen Nuancen offenlegen, die in der protokollierten Aussage verloren gegangen sind. In Fällen, in denen es auf Glaubwürdigkeit, Plausibilität und komplexe Sachverhalte ankommt, hat jede Akte blinde Flecken. Ein solches Vorgehen bedeutet mehr Aufwand, aber es erhöht die Qualität der Entscheidfindung. Und gerade das sollte im Zentrum stehen. Denn am Ende geht es nicht um eine weitere Pendenz, sondern um einen Menschen. An diesen langen Tagen des Wartens auf das Urteil wünsche ich mir, dass die Justiz dies nicht nur weiß, sondern es in jedem einzelnen Entscheid spürbar wird. Ich hoffe, du kommst jetzt nicht zum Schluss, dass Katz doch recht hat, dass es höchstens von ihrem Protest war, gegen die Vorstellung, dass man alles in Wort fassen kann. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also danke fürs Einschalten und bis bald.